Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich möchte noch mal ganz kurz beten, bevor ich dann mit der Predigt durchstarte. Ja, ich möchte dir danken, dass du am Kreuz triumphiert hast, dass du nicht irgendwie untergegangen bist am Kreuz, wie es vielleicht aussieht, sondern dass du ans Kreuz das genommen hast, was uns oft so die Probleme macht und womit wir kämpfen. Und ich möchte danken, dass du für uns kämpfst. Und ich möchte dich bitten, dass du die Worte, die jetzt kommen, dass du die gebrauchst, um zu jedem das zu sprechen, was dir wichtig ist. Amen. Ja, am letzten Sonntag war unser Einführungsgottesdienst. Und bei so einem besonderen Ereignis informiert man ja auch immer die Presse. Das haben wir auch gemacht. Und so gab es vorab zwei Interviewgespräche. Einmal mit dem Merkur, einmal mit der Süddeutschen Zeitung. Und neben den ganzen Fragen so um meine Person, um meinen Lebenslauf, ging es auch um die Frage, was wollt ihr als freie evangelische Gemeinde? Was ist das, was ihr als Kirche in Marktschwaben einbringen wollt? Und eine meiner Antworten darauf war, unser wichtigstes Angebot ist, einen Rahmen zu schaffen, um Gott zu erfahren. Wir bieten hier einen Rahmen an, der einen dabei unterstützt, Gott persönlich zu begegnen und mit ihm im Alltag zu leben. Ein Rahmen für persönliche Gottesbegegnung als unsere Kernkompetenz. Und ich meine, es ist etwas Besonderes, etwas Einmaliges, was nur wir als Kirche beisteuern können. Natürlich können und wollen wir noch mehr tun. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die sich gegenseitig unterstützt, ganz praktisch. Wir wollen persönlich wachsen und uns weiterentwickeln. Wollen das, was uns wichtig ist, mit anderen teilen. Und wir wollen auch unsere Nachbarschaft lieben und uns einbringen in Marktschwaben oder in dem Ort, in dem wir leben. Aber das sind Dinge, die auch andere Gemeinschaften bieten können. Ein Rahmen für persönliche Gottesbegegnung aber ist, denke ich, etwas, was nur wir als christliche Gemeinde und als Kirchen vor Ort beisteuern können. Wir wollen aus Gott leben oder genauer gesagt aus der Botschaft und Erfahrung seiner Gnade. Und was das konkret bedeutet, darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, und zwar unter zwei Überschriften. Aus Gottes Gnade leben, was ist das? Und die zweite Überschrift, der Weg dorthin. Also zuerst, wir sind hier, um aus Gottes Gnade zu leben. Was heißt das? Und dazu lasst uns zuerst den einzelnen Vers anschauen, den wir gerade gelesen haben, aus Apostelgeschichte 20, Vers 32. Vielleicht habt ihr euch schon irritiert gefragt, was will ich mit diesem einzelnen Vers so vorne raus? Dieser Vers gehört zu den letzten Worten von Paulus an die Gemeindeleiter in Ephesus. Sozusagen seine Abschiedsrede. Paulus hatte diese Gemeinde in Ephesus selbst gegründet, hatte die Leiter eingesetzt, und jetzt nach 3 Jahren war es so Zeit für ihn weiterzuziehen und die Gemeinde in die Selbstständigkeit zu übergeben. Und jetzt ist natürlich interessant, was sind so die letzten Worte? Ja, die Abschiedsrede ist ja immer ziemlich überlegt. Wenn man jetzt in eine Firma geht, da überlegt man sich schon genau, was man sagt. Und Paulus benennt hier die größte Ressource, die er den Leitern in Ephesus mitgeben möchte. Die größte Ressource, die Gemeindeleiter brauchen, um die Gemeinde zu führen. Und das drückt er eben in Vers 32 aus, wo er sagt: Ich vertraue euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch aufzubauen. Ich vertraue euch Gott und der Botschaft seiner Gnade an. Das ist sein finales Wort. Und es zeigt, wie zentral dieses Thema der Gnade Gottes in den Augen von Paulus ist. Gottes Gnade ist synonym formuliert: Gottes Freundlichkeit, Gottes Herzlichkeit, Gottes Güte, Gottes Großzügigkeit, Gottes Vergebung. Das war das, was für Paulus so wichtig war, dass er es in seiner Abschiedsrede ins Zentrum stellt. Und es ist insofern interessant, weil uns vermutlich einige andere Dinge einfallen würden, die er auch hätte sagen können. Er hätte auch sagen können: Ich vertraue euch Gott und seinen Geboten an. Ja, nochmal so die letzten wichtigsten Verhaltensregeln so am Schluss zusammengefasst. Oder: Ich vertraue euch meiner Vision an, die ich mit euch die letzten 3 Jahre erarbeitet habe. So ganz zielfokussiert. Oder: Ich vertraue euch Person XY an, die euch schon richtig führen wird. Nein, es ist auffällig, dass er seine Gemeinde ganz speziell Gott und der Botschaft seiner Gnade anbefiehlt. Und er sagt auch warum, weil darin die Kraft liegt, aufzubauen. Und da geht es nicht nur um emotionales Aufbauen, dass ich zwischendurch mal ein gutes Gefühl habe, sondern um eine echte Lebensbasis. Ein starkes Fundament durch die Gnade. Also das war, was dem Apostel sehr wichtig gewesen war. Und in dieser Formulierung, die führt uns noch auf eine andere Spur. Wenn er sagt, ich vertraue euch der Gnade an, dann deutet es darauf hin, dass der Umgang mit Gottes Gnade für einen Christen etwas ist, was nicht einmalig ist. So im Sinne von, ja, habe ich auch mal erlebt, als ich Christ geworden bin, aber jetzt sind andere Dinge dran. Sondern in dieser Formulierung der Gnade anvertraut sein, da steckt auch der Gedanke drin, dass Erfahrungen mit Gottes Gnade etwas sind, womit man immer und immer und immer wieder zu tun hat. Wovon man sozusagen zehrt. Gottes Gnade ist etwas, womit wir leben sollen. Etwas, woraus wir anhaltend Tag für Tag leben sollen. Und was das jetzt genau bedeutet, dem kommen wir auf der Spur, wenn wir uns dem zweiten Text zuwenden, von dem Paulus spricht. Und in diesem Zusammenhang können oder sollten wir uns auch mal die Frage stellen, woraus lebe ich eigentlich? Woraus lebst du? Was ist deine Basis? Oder noch etwas pointierter ausgedrückt, was ist eigentlich die Basis deines guten Gefühls über dich selbst? Was ist die Basis deiner Selbstsicherheit? In unserem normalen Alltag können wir das normalerweise alle ganz schnell für uns beantworten. Ich fühle mich gut und selbstsicher, weil ich zum Beispiel dies und jenes gut kann. Ja, ich bin einfach gut darin und jeder an meiner Arbeit oder in der Schule weiß das. Oder jeder in meinem Familien- und Freundeskreis respektiert mich dafür. Es gibt mir ein gutes und sicheres Gefühl. Ich als Stefan fühle mich zum Beispiel selbstsicher, weil ich weiß, dass ich manche Sachen, die man als Pastor gut können muss, dass ich die durchaus kann. Oder ich trete selbstbewusst auf, wenn ich weiß, dass das, was in einer bestimmten Situation gefragt ist, dass mir das irgendwie liegt. Und wahrscheinlich habt ihr auch irgendwas vor Augen, was ihr gut könnt. Und meistens funktioniert das für uns auch ganz gut. Aber die größere Frage ist, was liegt wirklich am Fundament unserer Selbstsicherheit? Also so die unterste Schicht. Nicht nur am Arbeitsplatz, nicht nur im Familienkontext, sondern so ganz grundlegend. Woher kommt eigentlich meine Lebenssicherheit? Meine Lebensselbstsicherheit. Wenn ich auch dafür nur das Material habe, worauf ich mich im Arbeitskontext berufe, oder nur das eine Gefühl, was ich habe, wenn meine Liebsten um mich sind, dann ist es wahrscheinlich nicht genug oder zumindest ziemlich dünn. Weil der Arbeitskontext ist begrenzt. Jede Arbeitswoche endet, hoffe ich zumindest. Und was bist du am Wochenende? Oder was bist du in der Sommerpause? Oder was bist du mit Menschen, die deine Branche nicht verstehen? Die deine Fähigkeiten gar nicht erkennen. Und das Gleiche, wer bist du, wenn die Familie nicht mehr trägt? Wenn zum Beispiel eine Beziehung zerbricht. Oder wir müssen es gar nicht unbedingt so katastrophenhaft formulieren, sondern ich denke, jeder weiß, dass wenn man in der Beziehung wirklich alles vom anderen erwartet, dass man die Beziehung irgendwann überlastet. Also auch da die Frage, wer bist du auch ohne deine Liebsten? Was ist das wirkliche Fundament für deine Selbstsicherheit? Woraus lebst du? Und in unserem normalen Alltag sind wir fast immer von einem System, das das Recht, sich wirklich gut und selbstsicher zu fühlen, mit dem Erreichen von irgendwelchen Benchmarks verknüpft. Ja, mit bestimmten Normen und Erwartungshaltungen und dass die erfüllt werden. Und dann habe ich das Recht, mich gut zu fühlen, mich sicher zu fühlen, mich recht zu fühlen. Ich denke, das gilt für beinahe jeden Kontext, in dem wir uns befinden können. Ja, wenn du zum Beispiel Teil von einem beruflichen Kontext bist, wo Bildung eine besondere Rolle spielt, dann macht es einen echten Unterschied, ob du einen guten Studienabschluss hast oder ob du Doktor bist. Ja, wer das hat, der kann sich ein Stück weit selbstsicher fühlen. Arbeitet man dagegen im kreativen Umfeld, zum Beispiel in einer Werbeagentur, dann mag der Doktor wahrscheinlich weniger eine Rolle spielen, aber dort gibt es ein anderes ausgefeiltes ich nenne es mal Titel- und Benchmark-System, mit dem man sich so Bedeutung und Selbstsicherheit verbinden kann. Ja, ob jemand Art Director oder Creative Director ist oder von vor allem auch aus welcher Firma er kommt, wo er vorher schon unterwegs war. Auch da gibt es Regeln und Marker, die so ein Gefühl der Selbstsicherheit vermitteln können. Und in wieder anderen Zusammenhängen, da hat es vielleicht gar nichts mit Titeln zu tun, sondern eher mit den Marken, mit Modemarken, die jemand trägt oder mit Geschmacksvorlieben. Ja, ob jemand weiß, was die richtigen Möbel sind, die man sich in die Wohnung stellt. Mit den einen ist man vielleicht eher so Durchschnitt und langweilig, vielleicht Spießer, mit den anderen, da ist man schon jemand. Ich glaube, es geht ein bisschen so was Organisches rein, sogar wie Elternsein. Erwartungen und Gesetze der Umgebung, was eine gute Mutter oder ein guter Vater macht, was die Kinder bekommen dürfen und was die Kinder nicht bekommen dürfen. Und wenn ich da die Normen meiner Umgebung erfülle oder sogar übertreffe, dann kann ich selbstbewusst sein, dann bin ich eine gute Mama, ein guter Papa. Und selbst im Gemeindekontext, auch dort gibt es oft diese Erwartungshaltungen und Benchmarks. Oft nicht so bewusst und klar ausgesprochen, aber sie sind da. Als guter Christ oder FEGler verhält man sich eben so und so. Und wenn ich mein Leben im Griff habe, vor allem nach außen, dann gehöre ich dazu, dann fühle ich mich sicher. Was ich mit all diesen Beispielen sagen will, wo auch immer wir uns aufhalten und eingebunden sind, die normale Denke in unserem Alltag ist fast immer und überall, dass ich dann das Recht habe, mich gut und selbstsicher zu fühlen, wenn ich die Gesetze meiner Umgebung erfülle. Das ist die Denke, in der wir uns tagtäglich bewegen. Und das ist eine Denke, die sehr leistungs- und performancebasiert ist und eine sehr leistungsorientierte Selbstsicherheit anbietet. Eine sehr fragile und schnell wechselnde noch dazu. Und hier ist jetzt der große Punkt, der das Ganze zurück zur Gnade und zu unserem Glauben bringt. Die Verbindung mit Gott bietet uns ein besseres Fundament für unsere Selbstsicherheit an. Warum? Weil der christliche Glaube sagt, es gibt eine Selbstsicherheit, die nicht durch mein eigenes Tun und Erfüllen von irgendwelchen Benchmarks und Gesetzen abhängt, sondern eine Selbstsicherheit, die auf Gott aufbaut und die von Gott geschenkt wird, weil sie sich eben auf das bezieht, was Gott und was Christus für mich getan hat, was er geleistet hat. Und die persönliche Bereitschaft, immer wieder dort bei Gott nach geschenkter Selbstsicherheit zu suchen, das ist ein riesiger Teil dessen, was wir persönlichen Glauben nennen. Nämlich aus seiner Meinung über mich zu leben und aus seinen Versprechen und seinen Zusagen über mich meine Selbstsicherheit zu ziehen. Und genau diesen Weg zur Selbstsicherheit beschreibt Paulus in Philipper 3, unserem zweiten Abschnitt. In Vers 9, nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Und ich glaube, man kann sehr leicht die Sprengkraft von diesem Satz übersehen, weil er so theologisch klingt, ja, mit dieser Gerechtigkeit. Was heißt es schon? Paulus meint damit dieses tiefe Gefühl, recht zu sein. Ja, Gerechtigkeit, recht zu sein, mich recht fühlen zu können. Also in unseren heutigen Worten, eine Sicherheit über mich selbst zu gewinnen. Lass uns mal in Vers 9 überall dort, wo das Wort Gerechtigkeit steht, dieses Wort Selbstsicherheit einfügen. Und dann lesen wir den Vers nochmal. Kurz gucken. Lesen wir den Satz mit Selbstsicherheit. Paulus schreibt, nicht meine eigene Selbstsicherheit suche ich, die aus dem Erfüllen irgendwelcher Gesetze kommt, sondern jene Selbstsicherheit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Das ist es, worum es Paulus hier geht. Auch er sucht Selbstsicherheit. Auch er braucht dieses Gefühl, recht zu sein, jemand zu sein, gesehen zu sein. Zu wissen, ja, ich tauge. Aber er sucht eine Selbstsicherheit, die nicht in Leistungen und Performance gründet, nicht im Erfüllen irgendwelcher Normen und Erwartungshaltungen, sondern er sucht eine Selbstsicherheit, die einem geschenkt wird. Und jemand, der davon noch nie was gehört hat und das, was wir bisher besprochen haben, auch nur halb kennt und halb ernst nimmt, der wird, glaube ich, sofort zurückfragen, wie es gibt eine geschenkte Selbstsicherheit, eine, für die man nicht vorher leisten und durch tausend Ringe springen muss. Genau das ist die Botschaft. Dieses tiefe Gefühl, recht zu sein, was einem Gott schenkt und tief in die Seele legt. Ein Gefühl, recht zu sein, was sich letztlich auf seine Leistung bezieht, auf Jesu Leistung und Hingabe am Kreuz und auf Gottes Zuspruch und Wertschätzung, die darin gründet. Das war der Inhalt vom letzten Lied. Eine Selbstsicherheit, die eben als Gnade und als Geschenk kommt. Das ist hier die Kernaussage von Paulus. Und das Ganze wird noch eindrücklicher hier bei Paulus, wenn wir dann die paar Verse am Anfang lesen. Da schreibt Paulus: Ich könnte mich sehr wohl auf meine eigenen Möglichkeiten und meine eigenen Leistungen stützen, um mich gut und sicher über mich selbst zu fühlen. Und dann nennt er gleich mehrere Dinge, die er als Basis nehmen könnte. Dass er ein reiner Hebräer ist, war damals was Besonderes. Dass er aus einer besonderen Familie kommt, nämlich dem Geschlecht der Benjaminiter. Dass er ein pharisäischer Gelehrter war, Doktortitel. Dass er in seiner Religionsgemeinschaft überdurchschnittlich engagiert war. Paulus hatte tatsächlich was vorzuweisen. Der war keine Nullnummer, der war nicht niemand. Wenn wir das für uns übersetzen, auch wir haben einiges vorzuweisen. Manche arbeiten bei großen Firmen, haben einen eigenen Betrieb oder sogar eine eigene Praxis. Manche haben so und so viele Mitarbeiter unter sich. Manche kommen aus einer Familie, die viel selbst aufgebaut hat und für sich erreicht hat. Manche sind sehr erfolgreich im Bereich Sport und Musik. Manche wohnen auch schon immer an einem Ort, an dem sie jetzt wohnen, was in manchen Kontexten auch durchaus von Bedeutung ist. Manche sind echte Bayer, auch nicht ganz unwichtig hier. Manche haben Kinder und Enkelkinder, die sehr selbstständig und verantwortungsbewusst ihren Weg gehen. Manche haben eigenes zurückgesteckt und schon vielen Menschen geholfen. Und manche bringen hier in Gemeinde viel Zeit und Geld und Kraft ein. Paulus hatte wie wir viele Möglichkeiten und viel Material, um sein Selbst zu begründen. Wie gesagt, Paulus war gesellschaftlich gesehen keine Nullnummer. Der hatte wirklich was auf dem Kasten. Da brauchte sich keine Sorgen machen. War sogar römischer Bürger, das erwähnt er an der Stelle nicht. An anderer Stelle war das sogar ganz gut, das hat ihm Respekt eingebracht. Aber Paulus sagt jetzt, nein, diese Art von Selbstbegründung will ich nicht mehr. Das soll mich nicht mehr definieren. Er sagt wörtlich, für mich sind diese Dinge wie Unrat. Auf gut Deutsch, alles Kacke im Vergleich zu dem, was mich wirklich begründen soll und was mich wirklich begründen kann. Nämlich Gottes Zuspruch und Gottes Wertschätzung. Daraus will ich leben. Darüber will ich mich definieren. Daraus, dass Gott zu uns sagt, ich liebe dich, ich glaube an dich, ich sehe Gutes in dir. Und wo du deine Schattenseiten hast, da sehe ich Christus statt dir, damit du dich sogar da an den Punkten mir öffnen kannst. Wir leben aus Christi Leistung für uns am Kreuz und aus dem Zuspruch, der daraus resultiert. Das ist das Material dieser geschenkten Selbstsicherheit. Nicht meine eigene Selbstsicherheit suche ich, die aus meiner Leistung kommt, sondern jene Selbstsicherheit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Und Paulus gibt uns sogar noch eine zweite Formulierung, um diese Wahrheit für uns rüberzubringen. Er schreibt, ich möchte Christus gewinnen und in ihm erfunden sein. Was soll das, in Christus erfunden sein? Ich denke, wir alle wissen aus unserem eigenen Leben, dass wir uns alle letztlich irgendwie auch selbst erfinden müssen oder erfinden mussten und dass wir uns auch immer wieder mal selbst neu erfinden müssen. Wir alle entscheiden zu einem großen Teil selbst darüber, wer wir sind, wählen aus 1000 Studiengängen aus 1000 beruflichen und biografischen Möglichkeiten, beschreiben uns hier und dort in irgendwelchen Lebensläufen. Und manchmal kommen wir auch an einen Punkt, wo wir den Eindruck haben, uns nochmal so ganz neu erfinden zu wollen. Manchmal so an Lebensgabelungen, wo es um die Frage geht, was für eine Mutter möchte ich sein? Oder wer will ich sein, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Oder aber auch so ganz grundsätzlich, wer will ich als Stefan, als Simon, als Regine, wer will ich sein? Will ich das noch sein, was ich bisher war, oder erfinde ich mich ganz neu? Was bedeutet neu erfinden? Ich glaube, wir meinen damit, dass jemand in seinem Leben so viele Dinge nochmal verändert und neu ordnen will, dass er danach ein Stück weit wie ein ganz anderer Mensch ist. Dass sich so ganz neu aufstellt, neu definiert, eine Art findet, sich neu zu begreifen, zu beschreiben. Und eine tragische Figur, die in den letzten Wochen wieder vermehrt in den Medien war, ist Daniel Kübelböck. Eine Person, die sich ständig neu erfunden hat. Zuletzt sogar eine Frau werden wollte. Ich erkenne da eine tiefe Unsicherheit, wer er ist und wer er sein will. Er ist sicher ein extremes Beispiel, aber ich glaube, diese Frage, wer bin ich, und heute noch mehr, wer will ich sein, das ist eine der Fragen, die uns ganz viel beschäftigt, zumindest meine Generation. Und verrückterweise greift Paulus vor 2000 Jahren genau diese Erfahrung auf. Diesen Prozess der persönlichen Neuerfindung. Ich will Christus gewinnen und in ihm erfunden sein. Und damit sind wir genau bei diesem Gedanken, dass man sich manchmal im Leben wie neu erfinden muss. Paulus sagt, ja, ich will mich unbedingt neu erfinden. Ich muss es sogar. Aber nicht, indem ich mich durch mich selbst neu erfinde, vielleicht durch einen neuen Style, durch eine neue Arbeit, was auch immer, sondern indem ich in Christus neu erfunden werde. Durch die Verbindung mit ihm. Durch seine Wertschätzung für mich. Das hat mich neu erfunden. Und das will ich immer und immer mehr durch Christus und in Christus neu erfunden werden. Und damit haben wir so eine ganz interessante Definition, was es bedeutet, mit Gott und aus Gott zu leben. Nämlich mich in ihm, in der Verbindung mit Christus neu erfinden und begründen lassen. Durch das Material der Gnade. Mich nicht als erstes als Pastor oder als Doktor oder als Head of was weiß ich zu sehen. Auch nicht als erstes als echter Bayer oder als beste Mama. Sondern als Kind Gottes. Als Bruder und Schwester Christi. Als Geliebte. Als aus Gnade Beschenkte. Noch ein paar Gedanken unter dieser zweiten Überschrift. Wie komme ich dahin zu dieser neuen und geschenkten Selbstsicherheit? Keine Sorge, wesentlich kürzer. Der Weg zu dieser neuen Basis. Paulus sagt es sehr konkret, nämlich der Weg dorthin ist eine Suche. Nicht nach meiner eigenen Gerechtigkeit suche ich, sondern nach dem Rechtsein, was Gott mir gibt, suche ich. Also Paulus beschreibt den Weg als eine Suche. Und Paulus unterstreicht diese Aussage nochmal ausführlich ab Vers 12, wo er sagt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder darin schon vollkommen wäre, aber ich strebe danach, das zu ergreifen. Bedeutet, dieses neue Fundament der Gnade ist nicht etwas, was man einfach hat, sobald man es einmal erlebt hat, was dann irgendwie immer ganz klar so als Fundament da ist. Sondern Paulus spricht von Suche, von einer anhaltenden Suche, dieses neue Fundament immer wieder neu für sich zu erleben und für sich ins Zentrum zu setzen. Und ich finde, das beschreibt sehr realistisch, was auch ich persönlich immer wieder erlebe. Nämlich, dass die Performance-Denke, die mir in so vielen meiner alltäglichen Kontexte begegnet, immer wieder meine Identität in Christus in Frage stellt. Wie so ein starker Gegenwind. Ein Wind, der mich ständig nach meiner selbstgemachten Identität befragt und genau hinschaut, was ich von den Erwartungshaltungen erfülle, um mir dann zu sagen, ob ich mich gut fühlen darf oder nicht. Und deswegen ist eben dieses sich von Christus begründen lassen etwas, was immer neu in meinem Herzen passieren muss. Neu bekräftigt und verwurzelt werden muss. Wiederkehrend, lebenslang, auch als langjähriger Christ. Ja, Paulus schreibt es hier und ist nicht am Anfang seiner Lebens- und Glaubensreise. Und es ist interessant, dass Paulus hier nicht sagt, Leute, ich hab's und jetzt macht's bitte genauso. Sondern er verwendet, ich will und ich suche. Das macht klar, dass dieses Thema Verwurzelung in Christus und seiner Gnade immer auch Thema bleibt. Sogar immer Thema bleiben muss. Und es bringt mich auch meinem Nachbarn und meinen Freunden, die vielleicht Gott auch in irgendeiner Weise suchen, wesentlich näher, als wenn ich immer den Eindruck vermittle, ich habe schon alles. Es ist alles klar, alles easy. Gnade ist nicht nur ein Thema für den Anfang meines Glaubens. Und wenn du den einmal begriffen hast, dann können wir zu den Schwarzbrotinhalten kommen. So funktioniert es nicht. Sondern die Gnade ist das Fundament, auf das sich alles Weitere vollzieht. Auch die Schwarzbrotinhalte. Gottes gnadenvoller Zuspruch ist sozusagen der Teppich, auf dem sich jeder weitere Schritt unseres Lebens mit Gott vollziehen soll. Unser Ziel ist nicht, hinter die Gnade zu kommen, sondern immer tiefer in die Gnade hineinzukommen und unser Leben und Gott aus dieser Gnade heraus zu verstehen. Und es steckt noch was in diesem Wort Suchen drin, nämlich eine gewisse Demut gegenüber Gott und seiner Verfügbarkeit. Gott ist eben nicht immer einfach verfügbar, wie und wann wir wollen. Er ist nicht wie die Güter in unserer Konsumgesellschaft, bei denen wir gewöhnt sind, dass wir sie immer instant kriegen können. Ja, einmal zum Supermarkt und wir sind versorgt. Heute bei Amazon bestellt und morgen früh schon da. Jesus sagt mal, der Heilige Geist weht, wo er will. Gott hat seinen eigenen Willen. Er ist Gott, nicht wir. Das heißt, die Begegnung mit ihm ist nicht einfach machbar oder einfach garantiert, sondern sie will gesucht und will erwartet werden. Deswegen ist Kirche und Gemeinde auch kein Business, auch kein Sozialbusiness, weil wir nämlich kein stetiges Produkt anzubieten haben. Ja, was man so einfach aus dem Regal nehmen könnte, einmal Gott rausgenommen und jetzt habe ich's. Sondern Kirche ist mehr Gemeinschaft von Suchenden. Eine Gruppe von Menschen, die sich immer nach dieser Lebensbegründung in Gott sehnt und sich gemeinsam ermutigt, diese Lebensbegründung in Gott zu suchen. Was wir machen können, ist immer wieder einen Rahmen dafür zu bauen, dass Gott bei uns wirkt und wir seine Gnade erleben. Ja, einen praktischen Rahmen im Gottesdienst, in unseren Hauskreisen, in unseren persönlichen Zeiten mit Gott, wo wir uns öffnen und uns nach ihm ausstrecken. Aber er ist der Chef, er entscheidet, wann die Begegnung passiert. Und diese Realität ist manchmal echt frustrierend. Wieso spüre ich Gott nur manchmal? Wieso ist das Gute, was er über mich sagt, manchmal so klar und echt und bunt? Ich bin begeistert, ich erlebe es total als lebensbegründend. Und warum ist es manchmal genau das Gegenteil? Schwarz-weiß und völlig fahl. Ist manchmal so frustrierend, aber wenn Paulus hier von der Suche schreibt, dann hilft mir das zu verstehen, dass es ein Stück weit die Natur des Glaubens ist. Glauben ist so angelegt. Glauben ist eben nicht haben, 100% wissen und jetzt ist für immer alles klar. Kann man einen Haken setzen. Sondern Glauben heißt dranbleiben, weitersuchen, vertrauen. Auch dann, wenn ich Gottes Nähe gerade nicht so direkt und lebensbegründend bis ins Bauchgefühl hinein spüre. Wenn ich vielleicht sogar enttäuscht bin und Gott überhaupt nicht verstehe. Ich habe gedacht, Glauben ist nicht nur sicheres Sitzen im Liegestuhl, sondern auch Schwimmen. Vielleicht sogar Schwimmen auf dem offenen Meer. Und was Paulus jetzt motiviert, dran zu bleiben, auch wenn es immer wieder heißt, schwimmen zu müssen, das lesen wir in Vers 12, da heißt es, ich habe es noch nicht erreicht, ich bin noch nicht angekommen, aber, Zitat, ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Das ist der besondere Zusatz, der sozusagen unser christliches Schwimmen markiert. Weil auch ich von Christus ergriffen worden bin. Christus ist derjenige, der mich ergreift und der mich hält. Er hat mich ergriffen, nicht ich ihn. Er streckt mir die Hand entgegen, ich kann die Hand greifen, aber er ist derjenige, der mich greift. Und er wird mich nicht untergehen lassen. Ich bin gehalten, auch wenn ich manchmal diese Hand nicht sehen kann. Und ich musste da an diese Einzelschwimmer denken, die irgendwelche Kanäle oder Meere durchschwimmen. Wie ist es bei denen? Die sind meistens umringt von Booten. Von Booten, die ihnen irgendwie helfen, obwohl sie in dem Moment alleine schwimmen müssen. Es ist jemand da. Ich fand das ein schönes Bild für unseren Glauben. Es ist jemand da, auch wenn es sich manchmal wie Schwimmen ohne Fundament anfühlt. Paulus verwendet in diesem Abschnitt drei Worte, die die gleiche Richtung haben. Suchen, streben und sich ausstrecken. Das ist der Weg, um diese Lebensbegründung wirklich auch zu erfahren. Und für mich steckt da was ganz Aktives drin. Es geht bei all diesen dreien um eine sehr klare Haltung, die ich innerlich einnehme. Ja, ein innerer Entschluss. Ja, ich will das. Das ist mein Ziel. Ich strecke mich aus nach dieser Lebensbegründung. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Für mich kommt da so viel Haltung, so viel Wille, so viel, ja, ich möchte das. Und das ist etwas, was ich mir für mich selbst wünsche. Dass ich wirklich suche, dass ich dranbleibe, mich danach auszustrecken. Auch wenn der Gegenwind manchmal so groß ist. Dass ich das wirklich will. Dass ich mehr davon möchte. Dass ich tiefer hinein möchte in diese Selbstbegründung. Und das wünsche ich mir nicht nur für mich selbst, das wünsche ich mir für jeden von euch, für jeden Einzelnen. Und auch für uns als Gemeinde, dass wir sagen, ja, wir wollen mehr. Wir wollen danach suchen. Wir strecken uns aus nach dieser geschenkten Lebensbegründung, in der so viel Freiheit und Potenzial steckt. Wir streben gemeinsam danach, nach dieser Tiefe. Gott suchen und aus seiner Gnade leben, das ist das, was Paulus gelebt hat und wo er sich in Gemeinde und auch außerhalb von Gemeinde eingesetzt hat. Und das ist das, was ich leben möchte und wofür mich hier in der FEG und auch außerhalb einsetzen möchte. Wie sieht's mit dir aus? Amen.